Und wir machen weiter mit unserer Serie zu Krankenhaus, Anästhesie, Intensivmedizin und Klimawandel. Und dafür habe ich wieder Julian da. Hallo Julian.
Hi Tom.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit den Folgen von dem, was gerade passiert, auseinandersetzen. Also nicht mehr, davor haben wir ja darüber geredet, was können wir tun, um das Ganze vielleicht zu verlangsamen, beziehungsweise zumindest es nicht ganz so schlimm werden zu lassen. Und jetzt wollen wir mal darüber reden, was kommt überhaupt auf uns zu. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, doch, habe ich auch so verstanden. Also, ich hatte mir dann überlegt, was wir am besten machen, und ich glaube, es ist am praktischsten. Also, klar können wir natürlich über Malaria und sowas reden, aber das ist natürlich nicht so relevant für unseren Alltag. Und ich habe gedacht, ich pick mir jetzt einfach ein paar Beispiele raus, die dann für unseren Berufsalltag auch zunehmend ja, in den Fokus geraten. Als Einstieg habe ich mir eine Frage überlegt, weil ich eigentlich, ich habe ja vor ein paar Jahren meine Notarztausbildung fertig gemacht, mit allen Zertifikaten und Pipapo, aber bin dann auch nicht mehr großartig zum Fahren gekommen. Und genau, wie bist du noch unterwegs im Rettungsdienst?
Ich bin noch regelmäßig
Du
unterwegs bei uns.
fährst regelmäßig, ja,
Ja.
genau. Hast du eine Idee oder ja, fühlst du das irgendwie, ob der Klimawandel die Krankheiten da mit beeinflusst, die du jetzt so siehst über die Jahre? Kannst du da.
Also die Krankheiten, also bei Krankheiten denkt man ja immer an Erreger,
Ach so, ja, nee,
da
genau,
bin ich mir
also
nicht
die,
sicher.
ja.
Aber was man auf jeden Fall sieht, dass dieser Sommer geprägt war von, ich sag mal, Exsikkose im Altenheim, als ganz klassisch, also Altenheim ist jetzt natürlich ein weiter Begriff, aber Exsikkose des alten Menschen ist, glaube ich, ein bisschen besser formuliert. Das ist, glaube ich, was ganz Konkretes, was wir gesehen haben, dass diese lange Zeit mit, ja, wir hatten ja auch wirklich fast an die 40 Grad. Also
Ja.
zwischen 25 und 35 Grad, die wir ja über Wochen hatten, das ist zumindest hier in Norddeutschland, das klappt nicht gut. Das hatten wir schon. Also das ist das Erste, was mir einfällt. Das ist,
Ja, Hitze.
ja.
Also mittlerweile sind die Daten ja auch da von diesem Sommer. Und zwar soll es halt laut RKI in Deutschland 4.500 Hitzetote gegeben haben, im viertwärmsten Sommer Deutschlands. Insgesamt war es der wärmste Sommer Europas, seit den Aufzeichnungen. Und in Europa wurde eine Übersterblichkeit von über 100.000 Menschen gesehen. Man kann diese Hitzefolgeschäden oder auch Todesfälle halt nur abschätzen durch so Übersterblichkeitsrechnungen, und die gehen eben davon aus, dass es sich so in dem Bereich befindet.
Und im Sommer ist Corona ja wahrscheinlich sogar, muss man gar nicht groß drüber reden. Also ich meine, die
Genau.
Corona-Toten gehen immer runter.
Ja. Ja, und es sind eben nicht nur, wie man vermuten würde, Alte und Kranke, sondern auch Kinder sind stark betroffen, unter 5 Jahren. Die gehören auch auf jeden Fall zu einer Risikogruppe, weil die einfach noch nicht so eine ausgeprägte Thermoregulation haben. Und insgesamt lässt sich halt auch sagen, dass dieser Hitzetod ist halt so ein bisschen so ein stiller Tod, ne? Der geht so ein bisschen unter, weil du bringst dann halt jemanden mit einem akuten Koronarsyndrom in die Klinik, das aber vielleicht halt eben durch die Hitze ausgelöst worden ist, unterm Strich, oder eine exazerbierte COPD oder sowas, die dann halt zum Tode führt. Und da ist einfach diese Hitze nicht so präsent oder ja, geht dann auch in der Statistik vielleicht ein bisschen unter. Ja, die Hitzewellen insgesamt nehmen halt an Intensität, Dauer und Häufigkeit seit den 90ern zu. Seither haben wir auch eben deutlich mehr Hitzenotfälle und Hitzetodesfälle zu verzeichnen, auch in Deutschland. Und zwar ist es so, dass halt so 14-tägige Hitzeperioden mit einem maximalen Temperaturen von mindestens 30 Grad, zum Beispiel in Hamburg, vor 1994 noch überhaupt nie aufgetreten sind. Und seither haben wir schon 5 solcher Ereignisse gehabt. Also kann ich auch selber sagen, ich bin vor über 10 Jahren nach Hamburg gezogen, und damals habe ich noch gedacht, oh, was für ein doofes Wetter hier oben. Ich komme eigentlich aus Süddeutschland. Immer so dieser leichte Nieselregen und jetzt ist es einfach, ja, meistens gutes Wetter auch im Sommer.
Ja.
Ja. Und wenn wir so weitermachen, ist es halt so, dass es in, also mit den Treibhausgasemissionen, ist es so, dass wir ab sofort eben bis 2050 dann ungefähr 5 bis 10 mehr heiße Tage in Norddeutschland und sogar bis zu 15 mehr heißen Tagen in Süddeutschland haben. Ja, also ich finde diese Nächte schon belastend.
Auf jeden Fall. Also, und auch die Tage sind belastend. Also es sind ja Temperaturen, und das würde ich sagen, bin ich nicht gewohnt, indem man auch nicht draußen normal arbeiten kann. Also ob es jetzt Garten oder mal Fußball spielen, es ist so heiß, du möchtest draußen am liebsten nichts machen und bist ja, obwohl es warm draußen ist, eher drinne. Und zumindest als Norddeutscher ist das sehr ungewohnt. Also sich bei Hitze drinne zu verschanzen, das kennt man aus Spanien-Urlauben oder sowas. Ja.
Ja, ich habe da so ein Szenario vor Augen irgendwie, wie du da in der Wache so aus dem Dämmerschlaf gerissen wirst, der Melder geht, du läufst vor die Wache, stehst breitbeinig da, so zwischen deinen Beinen scheint um 17 Uhr die Sonne durch, die Straße flimmert, der Schweiß tropft und ja, auf dem Melder steht irgendwie bewusstlose Person im Stadtpark. Du wirst da hingerufen. Und dann, ja, gucken, was los ist. Ist irgendwie ein junger Mann, Mitte 20. Die haben gesagt, die waren den ganzen Tag da schon unterwegs, ne? Obwohl er nur ein T-Shirt anhat, irgendwie Haut ganz rot, ist super heiß, schwitzt aber komischerweise gar nicht. Irgendwie ist furztrocken, der Typ. Ja, nach der Anamnese wird halt klar, ja, die haben halt auch ein paar Drogen genommen da an dem Tag, war irgendwie ganz, alles ganz toll. Und dann haben sie ein Wettrennen gemacht da um den See herum und die wollten halt gucken, wer der schnellste ist. Und er war dann halt der Beste und irgendwann ist er dann einfach umgefallen und hat sein Bewusstsein verloren.
Dazu habe ich gleich zwei Anmerkungen.
Ja.
Anmerkung Nummer eins ist, was dabei oft völlig unter den Tisch fällt, ist, dass unsere Uniformen, zumindest die, die wir hier tragen, in keinster Weise für heißes Wetter gemacht sind.
Mhm.
Man da drin allein in dieser Uniform schon kaputt geht, weil sie zum Großteil aus Kunstfaser besteht.
Ja.
Zu deinem schönen Bild müsste man sagen, dass einem der Schweiß die Beine runterläuft. die zweite Sache muss man tatsächlich fairerweise sagen, dass so ein Notfall würde zumindest hier in meinem Rettungswachenbereich ohne NEF laufen wahrscheinlich.
Ja, also ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen Stimmung machen, weil kann man sich jetzt eigentlich bei den milden 16 Grad heute im Oktober nicht mehr vorstellen, wie das so war im Sommer. Also wir wissen alle, die Körperkerntemperatur ist bei 37 Grad. Da hat es wenig Spielraum von unserem Körper. Ab 41,5 Grad zerfallen halt auch beteiligte Enzyme und die Eiweiße denaturieren. Dann wird es gefährlich für unser Leben. Wie passt unser Körper das an? Natürlich durch Schweißproduktion und Vasodilatation versucht er den Körper dann runterzukühlen. Und das Ganze ist natürlich extrem abhängig von der Temperatur an sich. Da redet man immer am meisten drüber, aber es ist halt auch wichtig, dass halt dann noch ein Wind geht. Also Luftfeuchtigkeit spielt eine große Rolle. Ne, wenn wir jetzt so ein feuchtes Gewitter hatten da irgendwie im Sommer und eine halbe Stunde später ist aber schon wieder alles trocken, die Luftfeuchtigkeit bei 80-90%, dann ist es auch schwierig, Wärme über Schweiß loszuwerden.
Mhm.
Die direkte Sonneneinstrahlung spielt natürlich eine Rolle und ja, die körpereigene Wärmeproduktion, wenn wir dann noch aktiv sind sozusagen. So, ja, für die Körpertemperatur spielen dann noch Vorerkrankungen eine große Rolle, also Durchblutungsstörungen, das kann man sich ja vorstellen. Diabetes ist auch ein häufiges Problem, bei dem die Thermoregulation problematisch ist Und auch im Alter, so ab 60 Jahren, ist die Regulation eben eingeschränkt. Klar, Kinder, habe ich vorher schon gesagt, suchterkrankte Personen auch mit Alkohol und eben Drogen, Kokain spielt eine große Rolle auch bei der Thermoregulation, oder so Sachen wie Ecstasy, MDMA. Und eben, wie du auch schon gesagt hast, wir als Berufsgruppe sind natürlich auch gefährdet, oder andere Berufsgruppen, die dann am Hochofen arbeiten, und natürlich Sportler, ne?
Ja.
Genau, ganz wenn jetzt sozusagen das Missverhältnis entsteht zwischen Wärmeaufnahme oder Produktion und Wärmeabgabe, gibt es so ungefähr so 5 Hitzeerkrankungen, die wir unterscheiden können, die aber, muss man sagen, auch fließend ineinander übergehen können. Also die stehen jetzt nicht nur unbedingt so für sich, sondern muss man auch immer ein bisschen Awareness haben, dass das auch in die gröbere oder schlechtere, schwerwiegendere Formen übergehen kann. Und ich habe die jetzt einmal so sortiert nach aufsteigendem Schweregrad, angefangen mit dem Sonnenstich, dann folgt die Hitzesynkope, der Hitzekrampf, die Hitzeerschöpfung und als wirklich schwerste Ausprägung der Hitzeerkrankung der Hitzschlag.
Das sind noch so schöne altdeutsche Begriffe. Heute würde man wahrscheinlich einfach nur Grad 1 bis 4, 5 sagen.
Ja. Was ich auch, ist mir auch aufgefallen, weil ich gedacht habe, so, wir haben ja für viele Sachen jetzt mittlerweile coolere Wörter gefunden. Also heißt ja nicht mehr Nierenversagen, sondern dann Nierenfunktionsstörung oder Nierenschädigung. Aber hier heißt es noch Hitzschlag. Ja, also zu dem Vorgehen, wie man, wenn man dann am Einsatzort ist, da brauche ich euch, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das kennt ihr wahrscheinlich vielleicht sogar besser als ich mit Sample-Anamnese, ABCDE etc. Da ist halt nochmal ein spezielles Augenmerk auf das D gerichtet. Also Disability, die neurologische Störung, steht halt häufig im Vordergrund. Eine Umfeldinspektion ist natürlich auch wichtig. Und was ich mich halt häufig auch gefragt habe, gerade wenn du vorher gesagt hast, so betreutes Wohnen oder Pflegeheim, die Unterscheidung zu jetzt einer Infektionserkrankung oder zu einem septischen Krankheitsbild ist vielleicht manchmal gar nicht so trivial, ne? Wenn du da jemanden hast mit ähnlichen Symptomen, hohe Körpertemperatur.
Wahrscheinlich hohe Atemfrequenz. Also wahrscheinlich hat er auf dem Q-Sofa 2 Punkte kriegt er. Mindestens. Also Vigilanzminderung, ja. Und hohe Atemfrequenz wird da.
Hat er, ja. Hypotonie ist bestimmt auch noch mit dabei.
Ja.
Ja. Und worauf ich noch hinweisen wollte, ist ja, bei der Reanimation haben wir immer auf die reversiblen Ursachen, die 4 Hs und Ts. Da ist die Hyperthermie, auch wenn man meistens erstmal die Hypothermie sagt, auch eins der 4 Hs. Ja. Die Prinzipien so auch von der Notfallversorgung sind euch auch alle bekannt. GCS unter 8, Intubation und sowas, bewusstloser Patient, Seitenlage, Sauerstoff. Da will ich jetzt gar nicht so drauf hinaus, sondern ich erzähle jetzt einfach so ein bisschen noch, was die ganzen Krankheitsbilder unterscheidet. Der Sonnenstich an sich ist halt einfach eine Reizung der Hirnhäute durch halt diese intensive Sonneneinstrahlung auf den ungeschützten Kopf. Und interessanterweise kann es eben auch zeitlich verzögert auftreten, also einfach ein paar Stunden danach oder nachts. Ich hatte es selber mal als Kind, ich kann mich gut dran erinnern, ich hatte massive Kopfschmerzen, Schwindel und ich habe die ganze Zeit erbrochen. Das sind so Zeichen. Meningismus, also eine Nackensteifigkeit, kann eben auch dabei sein. So ein Ohrensausen wird manchmal beschrieben und im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem Hirnödem kommen, also auch da ein bisschen drauf achten, auf die Hirnödemzeichen. Die Therapie kann ambulant erfolgen. Patient, Patientin kann auch gerne zu Hause gelassen werden, wenn es nur leicht ausgeprägt ist. Ne? Einfach kühle Umgebung, Kopf kühlen, Nacken kühlen, irgendwie vielleicht auch über die Hände und Arme kühles Wasser laufen lassen und eben kühle Getränke anbieten. Nicht zu kalt, dann gibt es wieder irgendwelche gastrointestinalen Probleme, aber genau. Einfach um den Körper so ein bisschen runterzufahren.
Wobei natürlich immer so ein bisschen auch in dem Rahmen, also weil du sagst, ambulant behandeln, wenn man sich sicher ist, kein Ding, aber heutzutage, also nicht nur heutzutage, man muss einfach sagen, der Übergang zum zu Schlaganfall, jetzt nicht bei Kindern vielleicht unbedingt, aber der ist halt fließend. Und dann ohne, ich bin kein Freund von unnötiger Bildgebung, aber ohne eine differenzierte neurologische Untersuchung sollte man zumindest erstmal gucken, ob man sich sicher ist.
Ja, ja, klar. Gerade bei Meningismuszeichen oder so.
Ja, genau. Ja,
den wird keiner zu Hause lassen. Ne? Genau, dann gibt es noch die Hitzesynkope oder Kollaps. Das ist eben eine kurze Bewusstlosigkeit, einfach aufgrund der orthostatischen Dysregulation, wegen der Vasodilatation, die ja direkt auch schon bei ja, der Thermoregulation mit eingreift. Muss man natürlich auch weiter abklären. Hitzekrampf ist in dem Rahmen halt auch möglich durch eben eine Elektrolytverschiebung. Und der ist vielleicht aber auch eher ein Symptom dieser anderen Erkrankungen. Ja. Und dann hat man noch das Krankheitsbild der Hitzeerschöpfung. Das entsteht eben so, dass wir bei Hitzeeinwirkung stark schwitzen, dann vielleicht noch wenig trinken, dann kommt die Vasodilatation dazu und dann kriegt man halt so einen relativen Volumenmangel, der dann auch zu einem Volumenmangelschock führen kann. Und das ist dann eben so eine Art Schwächegefühl, Abgeschlagenheit und kann aber eben dann auch eben bis zur Bewusstlosigkeit führen, natürlich. Mit einer Tachykardie, klar, der Körper versucht dann initial das wenige Blutvolumen, was er noch hat, da irgendwie durchzuschleusen. Initial auch eine Hypertonie durch eine gesteigerte Inotropie des Herzens, was dann aber eben auch in eine Hypotonie umschlagen kann. Und da sind eben auch die ganzen neurologischen Symptome mit dabei, mit Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Schwindel, Übelkeit und sowas. Und diese Personen haben häufig auch noch ein starkes Durstgefühl und schwitzen vermehrt, haben eine rote Haut, die sehr schweißig ist.
Aus dem, was du erklärst, erklärt sich, finde ich, auch super, warum alte Leute und Kinder davon mehr betroffen sind. Weil genau die Kompensationsmechanismen, die du beschreibst, die funktionieren halt in diesen Extremen nicht mehr. Kinder regulieren ihr Herzzeitvolumen halt hauptsächlich über die Herzfrequenz und sind dadurch auch schon sehr limitiert. Die haben halt diese Möglichkeit über die Inotropie viel, viel weniger, als das Erwachsene haben. Und genau das Gleiche bei alten Leuten, weniger Durstgefühl, die Herzkraft und auch die Herzfrequenz kann ist viel weniger variabel. Und da sind dann halt die Kompensationsmechanismen viel, viel weniger aktiv. Und das Gleiche mit Drogen. Also zum einen ist natürlich zum Beispiel durch Alkohol der Wasserverlust vielleicht auch viel, viel stärker, beziehungsweise ja, die Dehydratation viel, viel stärker. Ich denke da gerade an einen Film. Ich glaube, es ist Herr Lehmann, die Dehydratation ist der größte Feind des Trinkers. Fällt mir da ja. Als Zitat aus diesem Film ein.
Immer auf die Elektrolyte achten.
Immer auf die Elektrolyte achten, genau. Karl heißt der Typ, glaube ich, aus dem Film, der das immer sagt. Nichtsdestotrotz, auch bei diesen Leuten natürlich die Kompensationsmechanismen deutlich eingeschränkt als beim und deswegen natürlich das auch die gefährdeten Gruppen.
Was macht man da als Therapiemaßnahme eben eine Lagerung nach Toleranz, wenn man schon ein Schockzeichen hat, auch gerne eine Schocklagerung. Wenn nicht jetzt ein Hinweis auf eine kardiale Dekompensation besteht und auch da wieder kühlen. Und hier sind eben auch schon Elektrolyt-Drinks angezeigt oder eben so Apfelsaftschorle, isotonische Getränke halt eher, ne, weil es da auch schon zu Elektrolytverschiebungen kommen kann bei dem Krankheitsbild. Entkleiden, anfeuchten, dass der PatientInnen einen Luftzug herstellen und eben gegebenenfalls sogar auch schon kühle Infusionen verwenden. Und ja, wenn sozusagen dieses Krankheitsbild noch schlimmer wird, dann kommt es eben zum gefürchteten Hitzschlag. Bei den vorherigen Erkrankungen war es noch so, dass die Körperkerntemperatur auch noch unter 40 Grad war auf jeden Fall. Wenn dann die Thermoregulation dann aber versagt, dann steigt die Körperkerntemperatur über 40 Grad an. Also das kann eben bis zu 41, 41,5 Grad gehen. Und dann wird es natürlich aus diversen Gründen lebensbedrohlich. Ne? Hier haben wir eben auch den gleichen Mechanismus, ebenso wie bei der Hitzeerschöpfung. Und hier ist aber auch schon ein manifester Volumenmangel am Start sozusagen. Und wir bekommen dann eben eine hypertone Dehydratation meistens durch eben diesen ganzen Wasserverlust und damit auch eine massive Elektrolytverlagerung sozusagen. Und dann, finde ich, kann man sich das Krankheitsbild auch ganz plastisch darstellen, wenn man sich halt überlegt, ja gut, Schwitzen war halt so groß, der Flüssigkeitsverlust, Dehydratation, wenig Flüssigkeit im Gefäßsystem. Dadurch wird die Nierenfunktion eingeschränkt. Und es ist eben so, dass die kardiale Situation dann auch angestrengter wird, weil klar am Anfang ja auch noch die Vasodilatation dabei war. Und jetzt eben dieser massive Volumenmangel dann eben durch die anfänglichen kardialen Kompensationsmechanismen noch dazu beiträgt, dass das Herz eventuell auch hier dann dekompensiert. Und es braucht ja noch nicht mal diese aggressive Erkrankung, aber bei Menschen, die da eh schon vorbelastet sind, kann man sich natürlich schnell vorstellen, dass da auch noch kompensierte Systeme dann schnell ins Kippen geraten und dann irgendwelche sekundären Folgen daraus entstehen, also Herzinfarkt, Schlaganfälle etc. Und was halt auch spannend ist, ist, dass es dann zu einer Verringerung der Durchblutung im Splanchnicus-Gebiet kommt und dadurch kommt es zu einer Translokation von Endotoxinen, also Lipopolysacchariden zum Beispiel, auch ins Gefäßsystem. Und es entsteht halt eine Endotoxinämie, die dann eben sepsisähnliches Krankheitsbild hervorruft. Zu dieser ganzen Geschichte kommt dann noch, dass die Hitze eben direkt auch Zellen schädigt. Also zum Beispiel in der Leber, was dazu führt, dass es dann Gerinnungsstörungen gibt, also auch eine disseminierte intravasale Koagulopathie entstehen kann. Neuronale Netzwerke werden geschädigt. Daraufhin entstehen dann Hirnödeme. Die Muskeln werden geschädigt. Es kommt zu einer Rhabdomyolyse. Also wirklich ein schwerwiegendes intensivmedizinisches Krankheitsbild, Multiorganversagen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Sterblichkeit oder da auch sehr hoch ist. Also bis zu 5 oder sogar über 50% der PatientInnen mit diesem Krankheitsbild versterben.
Mhm. Absolut. Und auch jetzt abseits der Hitze kennt man das ja auch von Fieber, dass dieser Kipppunkt irgendwann kommt und dann gehen die Leute einfach, jetzt ganz platt gesagt, ins Multiorganversagen, wenn man nicht durch externe Kühlung und gegebenenfalls medikamentös dagegen wirkt.
Also interessanterweise finde ich, ist es so, dass sich dieses Krankheitsbild auch langsam entwickeln kann, also sogar teilweise über Tage, wenn sozusagen nicht genügend Flüssigkeit substituiert wird. Ne? Bauarbeiter, die zum Beispiel starker Hitze ausgesetzt sind und dann nie genug Flüssigkeit trinken, kann sich das halt so schleichend über mehrere Tage dann erstmal etablieren, bis es dann das Vollbild der Erkrankung sich zeigt. Ja. Und da unterscheidet man beim Hitzschlag jetzt eben auch zwei Formen, nämlich so die klassische Form, dass die entsteht eher durch den passiven Vorgang, ne, gerade ältere Menschen, wie wir jetzt vorher gesagt haben, eben auch PatientInnen, die Medikamente nehmen, zum Beispiel Diuretika oder Blutdruckmedikamente. Eben auch die Kinder. Und dann demgegenüber steht halt noch der Anstrengungshitzschlag, der dann eben bei eher jüngeren, gesunden Menschen auftritt, gerade bei Sportlern, die dann vielleicht auf einen Wettbewerb hin trainieren und halt so wie immer trainieren, nämlich nachmittags, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen.
ist bei allen außer Profisportlern ja auch kaum anders möglich.
Also. Genau, richtig, ja. Und zur Therapie, hier ist das aller wichtigste eben die Kühlung des Patienten. Das hat direkt den Einfluss, also die Geschwindigkeit, diese Körpertemperatur wieder zu senken, hat direkten Einfluss auf die Sterblichkeit. Und zwar sprechen die hier in der Literatur auch von einer Golden Half Hour, bis die Kühlung eingesetzt werden sollte. Und zwar auf mindestens 38 Grad. Ziel ist so ungefähr die Körperkerntemperatur um 1 Grad pro Viertelstunde zu senken, wenn es denn möglich ist. Wo würdest du die Temperatur messen, Torben?
Naja, optimalerweise, also herznah im Ösophagus, optimalerweise über einen Katheter im rechten Vorhof. Die Möglichkeit besteht ja nun in den meisten Fällen nicht. beim Erwachsenen die, eine schlechte Möglichkeit und tatsächlich aber die, die am häufigsten ist, ist das tympanale Messen. Ist aber tatsächlich sehr fehlerbehaftet. Bei Kindern ein bisschen besser, meines Wissens nach. Dann aber tatsächlich beim Erwachsenen besser im Mund, also oral oder rektal, wenn man jetzt nicht invasiv über den Ösophagus, da kommt man ja auch relativ herznah.
Ja, nach der Intubation vielleicht, wenn es wirklich so schlimm ist.
Ja, oder natürlich irgendwie über die Blase. Das ist beim nicht offenen Abdomen im OP auch eine gute Möglichkeit.
Ja, stimme ich ganz zu. Man sollte diese Infrarotmessung natürlich an der Stirn, die bringt hier überhaupt nichts, ne, bei dieser Geschichte. Das sollte man unterlassen. Ja, was gibt es für Möglichkeiten? Der Goldstandard scheint ein Kältebad zu sein. Da habe ich Bilder gesehen, in Japan haben die teilweise die Kliniken schon aufgerüstet mit so Kältebädern, einfach eine Badewanne, wo die dann Eiswürfel reintun und Wasser und den Patienten reinlegen. Das stelle ich mir extrem unangenehm vor. Und was ich mich dabei auch gefragt habe, wo ich keine gute Antwort gefunden habe, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Sauna waren oder so, dann erstmal so behutsames Abkühlen, erstmal linkes Bein, dann rechtes Bein oder umgekehrt, von herzfern nach herznah. Ich könnte mir vorstellen, durch diese akute Vasodilatation, wenn der Volumenmangel noch nicht so krass ausgeprägt ist, gibt es da bestimmt auch nochmal eine gute Herzbelastung. Ja. Aber ist eben die effektivste Art, den Patienten oder die Patientin zu kühlen. Genau. Ja, so die anderen Maßnahmen wie eben Luftstrom, Patienten feucht halten, Coolpacks auf die Leiste oder überall, wo halt große arterielle Gefäße oberflächennah verlaufen. Das ist auch noch eine gute Möglichkeit. Genau, als Ultima Ratio dann natürlich Herz-Lungen-Maschine. Okay. Und ich weiß, dass wir in der Klinik mal zum Ausprobieren nach Reanimation, als es diesen Hype gab vor ein paar Jahren, dass man alle Leute so runtergekühlt hat nach der Reanimation, da hatten wir auch so kleine Katheter.
Die haben wir tatsächlich immer noch, Kühlkatheter. Mhm. Eine Schleuse, typischerweise dann nach Choro-Intervention oder so, liegt die Schleuse ja eh. Mhm. Dann kann man die darüber wärmen oder kühlen. Ja, Coolguard heißt das Ganze bei uns. Genau. Vielleicht noch ein bisschen weniger invasiv als eine Herz-Lungen-Maschine. Aber auch schon krass, wenn man über sowas reden muss, ja.
Volumenausgleich ist natürlich wichtig. Und dann macht ihr einfach Intensivmedizin, wie ihr das kennt. BGAs etc.
Ja, wobei Volumenausgleich ja auch nicht trivial ist in solchen Fällen. Also,
aber da kann man ja einen ganzen eigenen Podcast drüber machen.
Kann man. kann man wirklich. Also besonders mit den ganzen Kompartimenten und ja. Mhm. Dann kann man mehrere Podcasts drüber machen.
Ja. Ich meine, wenn man, ja, gibt es bestimmt auch ein Capillary Leak bei dieser Sache. Ja. Genau, und eben nochmal als Key-Message, die Leute so schnell wie möglich irgendwie runterkühlen, aber eben nicht über 38 Grad, dann mit der Kühlung aufhören. weil es dann eben auch in die andere Richtung ausschlagen kann. Ich glaube, wir kennen das auch alle aus dem OP. Lange Einleitung, langes Abwaschen, Vorbereiten des Patienten, Lagern. Dann hat er nur noch eine Kerntemperatur von 35. Man rennt 3 Stunden lang mit der Wärme hinterher und auf einmal macht es Peng und die Temperatur ist über 40 und man kommt gar nicht mehr hinterher, die Wärme wieder wegzukriegen. Und hier ist es eben genau auf der anderen Seite bergab genauso.
Ja, irgendwie finde ich es immer noch krass, dass wir über sowas mittlerweile auch für Norddeutschland reden müssen. Und tatsächlich nach dem Sommer und wenn es noch schlimmer wird, wir müssen darüber reden. Ja. Also wir hatten schon Beiträge über Hypothermie-Behandlung, sowohl präklinisch als auch klinisch. Mhm. Wahrscheinlich ist Hyperthermie eigentlich das Relevantere, zumindest in den Bereichen, in denen wir hier wohnen mittlerweile.
Genau, weil du es vorher schon angesprochen hast mit den Schutzmaßnahmen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, das ist jetzt mittlerweile schon 4-5 Jahre her, da waren wir bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn und es hat mindestens auch 28, 30 Grad draußen gehabt. Der Asphalt war mittlerweile schon so glühend heiß, dass du da hättest Spiegeleier drauf braten können. Mhm. Und alle waren halt so fokussiert natürlich auf den Patienten und der hatte so schwere Mittelgesichtsverletzungen und Blut lief aus allen Körperöffnungen. Und den haben wir dann primär videolaryngoskopisch intubiert. Und was ich eben davon noch weiß, ist, dass wir es nicht geschafft haben, genug Schatten auf das Videolaryngoskop zu bekommen, um ein gutes Sichtfeld zu haben. Und als ich jetzt so ein bisschen zu dem Thema hier recherchiert habe, habe ich mich gefragt, wie macht man es denn? Also hast du da Erfahrungen in solchen Situationen, wenn vielleicht auch eine Rettung mal länger dauert? Gibt es da mittlerweile Hitzeschutzmaßnahmen für Personal und PatientInnen?
Nee, also richtige Hitzeschutzmaßnahmen kenne ich nicht. Videolaryngoskopisch kann ich tatsächlich empfehlen, wenn ihr in der Sonne das macht, lasst euch eine Decke über den Kopf. Also das Display des Videolaryngoskops ist ja nun beleuchtet. Zumindest ja. Der beiden Hersteller, die ich für präklinische Videolaryngoskope kenne. Und damit könnt ihr sowohl direkt laryngoskopieren als auch übers Video und der Monitor funktioniert halt. Nachteil des Ganzen ist, ihr habt natürlich nicht mehr das Backup, dass euch jemand über die Schulter gucken kann und euch vielleicht helfen kann. Das ist präklinisch vielleicht auch weniger wichtig als klinisch, aber trotzdem das Backup fällt weg. Also der Vorteil des Videolaryngoskops ist ja ganz klar, dass die anderen auch sehen, was ihr macht. Und der Vorteil ist weg. Dafür hat man wenigstens Sicht. Also die Erfahrung, die du machst, habe ich genauso auch schon gemacht.
Ja. Und ich hatte mich halt gefragt, es gibt ja auch so mobile Sichtschutzwände, die dann teilweise in belebten an belebten Rettungsstellen, irgendwie Flughafen oder so, wenn da mal was ist, aufgestellt werden. Sowas müsste es ja eigentlich wie so einen kleinen Pavillon oder so, den man dann da einfach aufstellen kann, ne? Weil da die Möglichkeit, irgendwie kurz den Patienten jetzt irgendwie in den Schatten zu tragen oder so, von der Rettungsstelle weg, von dem heißen Asphalt, das wäre einfach nicht möglich gewesen da in dem Moment.
Habe ich noch nicht erlebt, zumindest das.
Ja, wir sind ja eigentlich schon privilegiert in unserem Arbeitsbereich, ne? So in dem heißen Sommer. Ich weiß noch, meine Frau, die ist Allgemeinmedizinerin, die hat dann immer gestöhnt, wenn sie in die heiße Praxis muss. Ich habe gesagt, ach, ich kann in einen schönen gekühlten OP gehen den ganzen Tag. Die Intensivstationen sind mittlerweile auch alle gekühlt.
Das ist auch so.
Aber wenn man dann einmal auf die Peripherstation geht, das ist ein ganz anderer Schnack.
Ja.
Wir wissen auch mittlerweile, dass gerade auch so Wundinfektionen und sowas, das nimmt massiv zu durch diese Hitzeeinwirkung auf den peripheren Stationen. Und eben auch im Rettungsdienst ist es einfach eine massive Belastung, auch durch die Schutzausrüstung, die wir tragen müssen. Ich habe mal nachgeguckt, was man da so präventiv machen kann. Also wenn jetzt sozusagen vom Arbeitgeber keine besseren Maßnahmen stattfinden, außer nachts zu lüften. Also Sport soll wohl helfen, resistenter zu werden, Hitze länger und auch in größerem Ausmaß zu ertragen. Dann gibt es natürlich so offensichtliche Sachen wie kühle Getränke mit ins Auto nehmen, ist ja klar, mehrere kleine Mahlzeiten etc., Luftzug. Was ich aber spannend fand, war zum Beispiel Kühlwesten, habe ich gesehen, auch gerade für den Bau. Das sind so Sicherheitswesten, die haben so Polymere drin, die kann man zum einen in den Kühlschrank legen und dann anziehen oder man taucht die einfach nur kurz in kaltes Wasser und durch das, dass diese Polymere sich dann vollsaugen und das Wasser dann eben über die Zeit verdunstet, führt es auch zu einer Abkühlung der Haut.
Zusatzschweiß sozusagen.
Genau, ja, richtig. Ja.
Krass, das kann ich noch nicht.
Genau, Funktionswäsche soll man halt tragen, irgendwelche Kleidung, die die Hitze halt besser ableitet oder die Feuchtigkeit auch. Wenn es geht, natürlich im Schatten arbeiten, ist auch irgendwie klar, aber manchmal ist ja man da ja doch so fokussiert irgendwie. Und man soll halt sein eigenes Risikoprofil auch als Arbeitnehmer gut selbst mal einschätzen oder versuchen, also via Alter, Gewicht, Vorerkrankungen und so und ja, das dann halt auch eben auch im Team kommunizieren oder der Leitungsebene gegenüber.
Ja, ich meine, aber es, also jetzt ob Fakt kommunizieren oder auch Gebäude, ich meine, egal wie groß das Krankenhaus ist, es gibt immer eine oberste Etage und es gibt immer einen Dachstuhl, Dachetage. Und ob das jetzt Flachdach ist oder ein Spitzdach, ist am Ende egal. Oben ist meistens wärmer als unten. Und manchmal ist ja die Überlegung, okay, muss man die Stationen halt dicht machen oder was ist die Alternative? Also die Alternative ist ja, die Station gibt's nicht mehr und man hat weniger Behandlungskapazität. Und mal abgesehen von dem finanziellen Druck der Krankenhäuser, die man sicherlich auch diskutieren kann in der heutigen Zeit, haben die Leute ja ein Bedürfnis, behandelt zu werden. Und auch nicht nur ein Bedürfnis, sondern sie müssen behandelt werden. Und wenn man noch, wir haben Bettenmangel, muss man einfach faktisch sagen. Und wenn man dann auch Stationen dicht macht, weil sie baulich doof liegen, das geht halt nicht.
Ja. Das sieht man ja auch immer wieder. Neubauten werden immer mit so schönen Glasfassaden gemacht, auch immer noch bei Kliniken. Und da kann einfach durch die Sonne wird sich das, ich meine, das heißt ja nicht umsonst irgendwie Glashaus oder wie heißen die anderen Dinger? Treibhauseffekt, ne? Also die Wärme geht rein, aber nicht mehr raus. Ja, es soll wohl mobile Klimaanlagen geben, die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen in deutschen Krankenhäusern. Und ja. Was man eben im Hinterkopf behalten muss, ist, dass diese Hitze auch eben zu Aufmerksamkeitsstörungen führen kann, auch bei Personal. Und das eben auch die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöht. Awareness auch euren Kolleginnen gegenüber eben sind, haben die schon Zeichen einer Hitzeerschöpfung, genug Pausen machen etc. Ja. Oder eben auch, hatte ich jetzt überlegt, so gerade bei der Feuerwehr oder bei RettungsassistentInnen, die bei der Feuerwehr arbeiten, da gibt es ja auch manchmal so, die machen ja auch so Trainingseinheiten oder so Atemschutzübungen, die sollte man halt eben auch in die Morgenstunden eher verlegen. Und gerade abends ist die Ozonbelastung einfach enorm hoch und kann dann noch zu weiteren Problemen führen.
Wobei ja gerade bei den Feuerwehrleuten Hitze auch unter dem Artenschutz ein Bestandteil der Tauglichkeit ist in brennenden Gebäuden oder so. Aber nichtsdestotrotz, ja, dann ist die Erholung natürlich schwierig, wenn man dann rauskommt aus dem Hitzecontainer, aus dem Brandcontainer und dann ist es immer noch genauso heiß oder zumindest ähnlich heiß.
Ja, genau. Was ich bei mir auch immer feststelle oder bei anderen sehe, in unserem Kopf ist es irgendwie noch so wie vor 10, 15 Jahren, ne? Auch gerade mit dem Trainieren und so nach den, und die in den südlicheren Ländern, die sind da schon viel besser adaptiert an die Hitze, als wir das hier in Deutschland sind. Und wir müssen auch langsam mal anfangen umzudenken, denke ich, oder unsere Arbeitszeiten dann auch umzuverlegen. Klar, jetzt in unserem Job geht es natürlich schlecht, aber jetzt so auch an andere Berufe gedacht. Ja. Mit Siesta zum Beispiel, Mittagsschlaf.
Ja, aber da sind wir, also ich befürchte, sind wir in Deutschland weit von entfernt, aber ich fände das auch, man würde sich das manchmal wünschen, ne?
Ja, hast du noch was zum Thema Hitze? Fällt dir noch was ein, Torben?
Nee, also ich glaube, die wesentlichen Sachen hast du genannt. Am Ende ist, glaube ich, die Awareness, die du nennst, super wichtig und auch die Selbsteinschätzung und auch die Einschätzung der Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, es geht ganz schnell, dass man denkt, da müssen wir jetzt durch und so dieses medizinische und vielleicht kann man das selbst auch noch leisten, aber kann das jeder an der Einsatzstelle leisten, ist halt die Frage.
Dann habe ich als nächstes noch ein Krankheitsbild, was noch nicht so häufig ist, aber im Kommen ist. Und zwar, ich wollte da einfach mal ein paar Schlagzeilen vorlesen, weil ich es super witzig finde. Und zwar geht das so los. Erst Ostseebad, dann Krankenhaus. Urlauberin mit Vibrionen infiziert. Vibrionen, Killerkeime an der Ostsee, fordern erstes Opfer dieses Jahr. Widerliche Vibrionen, Bakterienangst an der Ostsee. Genau, also mit solchen Schlagzeilen macht die Bild-Zeitung natürlich so ein bisschen Stimmung. anscheinend so von der Inzidenz her sind es so 40 bis 50 Infektionen, die da jährlich auftreten, die aber auch eben schwer lebensbedrohlich mit einer Sepsis enden können. Mhm. Der Punkt ist, auf was ich hinaus will, ist, dass diese Nicht-Cholera-Vibrionen wahrscheinlich in Zukunft immer mehr auftreten und ja auch in allen Teilen Deutschlands auftreten können, weil die Leute halt irgendwie an der Ostsee oder Nordsee Urlaub machen und dann doch im bayerischen Krankenhaus landen, bei denen sich dann dieses Bild der Sepsis oder des Gastrointestinal-Infektes dann mit vielleicht so Blasenbildungen an den Extremitäten zeigt. Und ja, das ist einfach so, dass eben vor allem immungeschwächte oder ältere Menschen da gefährdet sind. Gesunde Leute mit intakter Haut sollen wohl nicht betroffen sein. Und diese Vibrionen kommen eben natürlicherweise in den deutschen Gewässern vor, gerade an Ost- und Nordsee, aber weil da eben wenig Wasseraustausch und sowas stattfindet, ist es so, dass ab einer Wassertemperatur über 20 Grad vermehren die sich einfach wahnsinnig und können dann eben bei Hautdefekt, Immunsuppression oder Vorerkrankungen, Alter, schlecht eingestellter Diabetes dann eben zu diesen sepsisähnlichen Verläufen auch führen. So, wenn man halt dann anamnestisch da einen Hinweis hat, kann man das mal abstreichen und in die Mibi mitgeben.
Hätte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also.
Und als drittes Thema habe ich heute noch mitgebracht, das ist eigentlich kein direktes, jetzt durch Klimakrise verursachtes Problem, sondern eher auch wieder ein Problem, was zur Klimakrise beiträgt, und zwar die Luftverschmutzung im Allgemeinen. Und zwar wird die ziemlich unterbewertet, wenn man der Literatur da traut. Die ist nämlich sozusagen das größte umweltbedingte Risiko für die Gesundheit und trägt zu fast 12% aller Todesfälle weltweit zu. Was mir auch vorher, bevor ich mich damit beschäftigt hatte, auch gar nicht so bewusst war, weil wenn man jetzt gerade so an Schlaganfall, Herzinfarkt denkt, dann sieht man ja auch manchmal in Arztbriefen dann so kardiovaskuläre Risikofaktoren, Rauchen, Familienanamnese, Bluthochdruck. Aber da müsste vielleicht sogar die Lebenssituation mit rein, ne? Wohne ich in Shanghai in einer großen Stadt oder mitten in Berlin an einer großen befahrenen Straße?
Shanghai ist übrigens voll krass. Also ich meine, die Bilder kennt, glaube ich, jeder. Aber ich habe da mal ich war nie richtig in China, sondern habe nur auf dem Weg nach Australien dort einen Zwischenstopp gehabt. Special, zumindest 2010 am Shanghaier Flughafen ist, dass es keine Transitzone gibt. Das heißt, du musst nach China einreisen und dann wieder rein. Vorteil ist, wenn du einen längeren Aufenthalt, längere Transitzeit hast, kannst du kurz den Flughafen verlassen, weil du hast ein Visum. Wenn auch nur ein sehr kurzes. Und wir sind damals aus dem Flughafen raus. Und der Flughafen liegt ein bisschen erhöht über der Stadt. Und du sahst wirklich diese Smogkuppel über dieser Stadt. Und es war wirklich auch heute noch beeindruckend. Also krass beeindruckend. Ja.
Glaube ich, ja. Wie war die Atemluft?
Gut, an Flughäfen, also das will ich nicht beurteilen. Ist, also,
nee.
Im direkten Umfeld vom Flughafen ist halt immer irgendwie doof.
Ja.
Also,
naja,
wir sind nicht in die Stadt rein, wir sind wirklich nur kurz raus, haben da, wollten uns eigentlich nur die Beine vertreten und es war einfach nur so beeindruckend.
Ja.
Ja.
Und was man sich natürlich auch wieder denkt, ist halt, ja klar, habe ich schon gesagt, Schlaganfälle, Herzinfarktrisiko nimmt natürlich zu, Lungenkrebserkrankungen ist auch irgendwie klar, chronische akute Atemwegserkrankungen mit Asthma, das kann man sich alles noch herleiten, aber was auch super spannend ist, dass eben die Luftverschmutzung auch korreliert mit Diabeteserkrankungen, Demenz und auch kindlicher Entwicklung. Man hat mittlerweile in Föten, die seziert worden sind, Feinstaub gefunden. Das heißt, der Feinstaub, der auch in der Atemluft ist, kann die Plazenta penetrieren und dadurch auch zu Frühgeburtlichkeit, Kindersterblichkeit und so auch mangelnder kindlicher Hirnentwicklung führen. Und es ist auch gar nicht so weit weg von uns, deswegen rolle ich das Thema nämlich auch auf. Und zwar, also jeder Zweite, mit dem ich mich momentan unterhalte, dann kommt man natürlich aufs Thema Energiekrise zu sprechen. Ja, ich lasse uns jetzt auch einen Kamin einbauen. Oder ich habe letztes Wochenende Holz gemacht, hört man immer wieder. Die deutschen Haushalte sind zu über 20% an diesen Feinstaub und Emissionen für die Luftverschmutzung mit verantwortlich. Und die Kaminöfen Deutschlands verursachen mehr Feinstaub als die ganzen Autos. Also der Straßenverkehr.
Ja, Holz verbrennt einfach nicht so schön wie Benzin, ne?
Ja.
Oder und Gas.
Und Ruß ist eben gesundheitsschädlich und auch klimaschädlich. Und was ich da auch nochmal sagen möchte zu dem Thema ist, Holz ist nicht, also das Verbrennen von Holz ist nicht nachhaltig. Das wird immer wieder von irgendwelchen Kaminherstellern und sowas gelabelt. Also das ist einfach Greenwashing at its best. Weil man muss sich nur angucken, wie lange ein Baum braucht zu wachsen und wie schnell er da im Kamin verglüht. Also das ist Augenwischerei. Feinstaub entsteht natürlich auch auf den Straßen und ist eben nicht nur durch die Verbrennung bei den Verbrennungsmotoren kommt er zustande, sondern eben auch bei Elektroautos entsteht genauso Feinstaub durch den Abrieb der Gummireifen. Ist bei Zügen aber auch genauso, eben durch das Bremsen auf den Schienen entsteht Feinstaub und so. Und eben bei der Kohleverstromung. Die Kohlekraft ist eben die gesundheitsschädlichste Form der Energieerzeugung. Also nicht nur nachhaltig schädlich fürs Klima, sondern eben auch die gesundheitsschädlichste Form. Und EU-weit hatten die das mal ermittelt und für 2016 ungefähr die Gesundheitskosten allein durch die Kohleverstromung auf ungefähr 12 Milliarden Euro geschätzt, durch eben vorzeitige Todesfälle, durch Morbiditätsfolgen, Krankenhauseinweisungen etc. etc.
Das ist so krass.
Ja, was da eben auch frei wird bei der Kohleverstromung, was die wenigsten wissen, ist Quecksilber. Und das belastet dann eben auch da, wo das halt wieder dann runterkommt durch Niederschläge und sowas, die Umwelt. Und auch man hat festgestellt, dass eben Kinder, die in solchen Bereichen wohnen, auch teilweise weniger intelligent wohl sind als andere, die in anderen Bereichen wohnen, also die halt häufig diesen Quecksilberniederschlägen ausgesetzt sind.
Es klingt so, wie wir schaffen uns selbst ab, ne?
Genau.
So.
Ja, das ist gut gesagt.
Ja.
Ja, das waren so meine Top 3 Gesundheitsschäden bezogen aufs Klima und die Umwelt. Wer da noch Interesse hat, es gibt da genug Stellen eben auch bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Die haben da auch gute Informationsbroschüren zusammengestellt, die man sich online angucken kann. Schaut da einfach mal rein.
Das Krasse ist, dass ja solche Sachen wie, dass die ganzen tropischen Erkrankungen immer weiter nach Norden kommen und so, oder nicht nur nach Norden, sondern immer weiter in die gemäßigten Zonen reinkommen.
Ja.
Die ehemals gemäßigten Zonen, dass die da ja noch nicht mal dabei sind. Also das sind ja, also jetzt die Vibrionen, aber wobei, die sind halt immer da, die vermehren sich nur mehr, ne?
Ja.
Also, ja, krass. Wie jedes Mal, Julian, vielen, vielen Dank für die spannende Sicht, beziehungsweise die spannende Sichterweiterung, auch wenn sie natürlich jedes Mal wieder besorgniserregend ist.
Ja, das ist eigentlich kommunikativ schlecht gemacht. Also wir müssen jetzt am Schluss irgendwie noch was Positives sagen. Zum Beispiel, mir fällt ganz spontan was ein, wir haben bestimmt RettungsassistentInnen unter den ZuhörerInnen, die vielleicht mal sagen können, was für Hitzeschutzpläne die schon haben oder ob es da Möglichkeiten gibt. Das würde mich echt sehr interessieren. Vielleicht können die uns das rückmelden und wir sagen dann so ein bisschen was beim nächsten Mal dazu.
Also wenn ihr gute Systeme habt auf euren NAFs, RTWs oder auch natürlich in euren freiwilligen Organisationen, wie man Einsatzstellen oder euch selbst vor Hitze schützen kann, dann schreibt uns und wir erwähnen das beim nächsten Mal. Also ja, meldet euch. Ist eine super gute Idee. Ansonsten, ich finde das Thema jedes Mal wieder ein Stück weit bedrückend, aber deswegen darf man sich ja nicht wegducken, muss man ja einfach auch sagen. Das ist halt ein Thema unserer Zeit und auch wenn man sich alleine manchmal ein bisschen hilflos fühlt, geht es uns alle was an und nur zusammen können wir was ändern. Ne?
Genau so ist es, ja.
Julian, vielen, vielen Dank. Wir werden bestimmt, also wir reden ja noch einmal,
ja. Richtig?
Wir reden noch einmal zusammen und auch danach auf jeden Fall Kontakt halten. Ja, schön, dass du wieder da warst.
Danke für die Einladung. Ciao.
Ja, wir kommen zum Ende des Podcasts. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mit uns vielleicht auch ein bisschen gelacht habt, dann dürft ihr uns gerne bewerten auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf Deezer oder auf Spotify könnt ihr uns Sterne, Herzen oder was auch immer man da hinterlassen kann und gerne auch Kommentare. Ihr könnt uns was in den Hut schmeißen. Das macht ihr am besten über unseren Fördern-Button auf unserer Homepage. Da kommt ihr zu einem PayPal-Link und dann könnt ihr, was immer ihr für richtig haltet, uns zukommen lassen und wir freuen uns sehr. Und wissen auch jetzt schon, wo wir das Geld für anlegen, nämlich für ein neues Mikro für Jan, damit das Rauschen von seinem Bart nicht mehr drauf ist.
Oder er kriegt eine neue Rasiermaschine.
Oder
ein Rasier.
Ja, oder, das, oder regelmäßig ein Barbier.
Ich fühle mich diskriminiert.
Genau, wenn ihr euch die vier Passwörter gemerkt habt, Codewörter gemerkt habt, dann könnt ihr CME-Punkte oder eine Teilnahmebescheinigung erlangen. Das Ganze macht ihr über unsere Homepage pin-up-docs.de und da gibt es den CME-Button und da gebt ihr die Codewörter ein in der richtigen Reihenfolge bei der Folge und dann könnt ihr sowohl CME-Punkte erlangen. Oh, wir haben das zu Anfang nicht gesagt. 15.12. 18 Uhr ist die Stichzeit. Wer danach noch was einreicht, kriegt nichts.
Also Timo am Adventskalender ist, das 15.
Timo
Türchen
ist
geöffnet.
Gandalf an der Brücke mit dem Bayrock. Du kannst nicht
you
vorbei.
You shall not pass.
Ganz genau. wird nicht passieren, müsst ihr auch nicht schreiben, ist dann durch. Also,
die hatten noch irgendwie letzte Runde ein paar irgendwie, wo diese Nummern nicht funktioniert haben. Also da vielleicht irgendwie.
Genau, guckt, dass ihr eure Nummer ordentlich eingebt. Das ist eine Toolbox von der Bundesärztekammer und die kontrolliert gleich, ob es diese EFN-Nummer geben kann, die ihr da eingebt.
Da hatten wir, glaube ich, zwei, drei People, die wahrscheinlich irgendeinen Zahlendreher drin hatten, wo es nicht
genau.
ging. Also sorry.
Wenn eure EFN-Nummer falsch ist, ist das Ganze natürlich auch für einen Mülleimer. Können wir nicht ändern. Ja.
Ist so.
Klassischer Fall von ist so. Johannes, hast du noch was zu sagen?
Ich habe eigentlich immer was zu sagen, aber heute habe ich nichts mehr zu sagen.
Johannes will nur noch ins Bett.
Johannes ist durch.
Ja. Ah, wir sollten ihn vom Grill nehmen.
Nee, wir sollten ihn immer so halten.
Damit ihr eure Ruhe habt. Oder was?
Langsam war der.
Ich hatte richtig Spaß.
Das freut mich.
Ja. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr beim Zuhören auch. Denkt daran, es kommen gleich noch zwei Kommentare hinten dran, die sich, das eine ist sogar eine kurze Diskussion zwischen Flo und mir. Lohnt sich vielleicht auch noch reinzuhören. Und so schließe ich mit den Worten: Pin-Up Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.
Tschüss.
Tschüss.
Bye-bye.